Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Kreml-Kritiker Alexei Nawalny hat seine erneute Haftstrafe schon vorher ausgerechnet, einsprechen lassen und vor 2 Tagen auf YouTube veröffentlicht.
Die Strafe wird lang sein, eine stalinistische, nach folgender einfachen Formel berechnet, die Forderung der Staatsanwaltschaft -10-15%. Sie haben 20 Jahre Haft verlangt, es wird also so etwa 18 Jahre geben.
Ja, und man muss sagen, so schlecht hat er nicht gelegen mit seiner Schätzung. Er ist heute zu weiteren 19 Jahren Haft verurteilt worden. Der Vorwurf, er soll eine extremistische Organisation gegründet haben. Nawalny ist eine wichtige Figur für die Opposition in Russland, die jetzt schon länger fehlt. Was macht dieses neue Urteil mit der russischen Opposition? Gibt es überhaupt noch eine? Antworten dazu in unserem Update-Podcast heute am 4. August. Weiteres Thema bei uns, ein halbes Jahr nach dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion. Wie ist die Lage in Syrien? Unsere Korrespondentin Anna Usius.
Die Waisenhäuser sind voll mit Kindern, die ihre Eltern verloren haben. Viele Verschüttete wurden immer noch nicht geborgen und es werden immer noch Leute vermisst.
Einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer gibt's aber auch und von dem wird Anna euch später erzählen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Sonntag vor einem halben Jahr, da hat die Erde gebebt, massiv, in der Türkei und in Syrien. Mehr als 50.000 Menschen sind dabei gestorben und mehr als 100.000 wurden verletzt. Viele hatten auf einmal überhaupt gar nichts mehr, alles vergraben unter Schutt und eingestürzten Häusern. Wir wollen wissen, was sich seitdem getan hat, und zwar in Syrien, genauer Nordwestsyrien. Das ist die Region, die bei diesem Beben oft übersehen wird. Es gibt wenige Informationen und das liegt natürlich auch am Bürgerkrieg, der da seit Jahren herrscht im Land. Anna Usius, das ist unsere Korrespondentin für die Region, die kann uns jetzt mit Infos versorgen. Anna, was hat sich seit dem Erdbeben in Syrien denn in Sachen Wiederaufbau getan?
Ja, leider bei Weitem noch nicht genug. Das heißt, viele, viele Menschen warten immer noch darauf, dass ihre Häuser wieder aufgebaut werden, dass der Schutt weggeräumt wird. Du hast es gesagt, besonders betroffen vom Erdbeben ist eben die Region im Nordwesten Syriens, eine Region, die von teilweise extremistischen Aufständischen kontrolliert wird. Und genau das ist das Problem. Die Region ist sehr abgeschottet. Auch direkt nach dem Erdbeben kam die Hilfe nur sehr, sehr langsam rein, viel zu langsam. Viele Leute haben wirklich mit bloßen Händen versucht, nach ihren Angehörigen zu graben. Und auch jetzt ist eben die Lage alles anders. Andere als gut. Die Waisenhäuser sind voll mit Kindern, die ihre Eltern verloren haben. Viele Verschüttete wurden immer noch nicht geborgen und es werden immer noch Leute vermisst. Und 300.000 Menschen, also das ist eine Stadt wie Bonn, wie Wuppertal oder Wiesbaden, die warten immer noch auf die Rückkehr in ihre Häuser.
Wenn das meiste jetzt noch gar nicht wieder aufgebaut worden ist, wie geht's den Menschen? Wo kommen die unter? Wie gestalten die ihren Alltag? Wie überleben die?
Ja, die meisten leben tatsächlich in Zeltlagern. Die gab es vorher eh schon im Nordwesten Syriens, weil ja viele Familien durch den Krieg schon ganz oft innerhalb Syriens vertrieben wurden und dann eben im Nordwesten landeten. Und die Lage in diesen Zeltlagern, die ist wirklich dramatisch. Es mangelt an fast allem. Sauberes Trinkwasser fehlt, eine vernünftige medizinische Versorgung, keine Schulbildung für die Kinder. Jetzt bei der großen Hitze im Sommer droht natürlich auch schnell Seuchengefahr. Es hat schon Fälle von Cholera gegeben. Also da ist die Lage wirklich dramatisch.
Es hat ja auch eine Zeit lang überhaupt gar keine UN-Hilfslieferung gegeben, weil Russland das im Sicherheitsrat blockiert hat. Dann hat sich der Machthaber, der syrische Assad, später dann doch noch für Grenzhilfen ausgesprochen. Das heißt, es gibt jetzt wieder Hilfslieferungen. Wie wichtig sind die?
Die sind essentiell. Ohne diese Hilfslieferungen wäre diese Region fast komplett abgeschottet. Es kommt noch ein bisschen was über den Teil Syriens rein, der von Assad kontrolliert wird. Aber eigentlich ist dieser Grenzübergang von der Türkei nach Nordwestsyrien sehr, sehr wichtig. Hilfe kommt rein ins Land, aber viel zu wenig. Das reicht nicht. Der Bedarf, die Not ist einfach so groß. Was die Hilfsorganisationen, mit denen wir gesprochen haben, teilweise machen vor Ort, das klingt schon sehr sinnvoll. Also Projekte eben in den Zeltlagern, erstmal die Leute mit dem Nötigsten zu versorgen, aber auch Schulbildung für die Kinder zu ermöglichen, medizinische Versorgung, Krankenhäuser wieder aufzubauen. Aber das große Problem ist einfach, es reicht an allen Ecken und Enden nicht.
Jetzt darf man nicht vergessen, in Syrien herrscht eben nach wie vor Bürgerkrieg. Ich glaube, das 12. Jahr mittlerweile. Welchen Einfluss hat das auf die Region, die vom Erdbeben betroffen ist?
Ja, es gibt tatsächlich auch dort immer noch Kämpfe. Also auch wenn das nicht täglich in den Nachrichten ist, gibt es durchaus noch Gefechte und auch Bombardements, gerade in dieser Region Nordwestsyrien. Das heißt, die Leute da sind wirklich doppelt betroffen. Assad will halt, der syrische Diktator, Syrien wieder ganz für sich haben. Und gleichzeitig leisten sich aber auch Gruppierungen untereinander Kämpfe. Also erst gestern hat es geheißen, dass der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat tatsächlich in Nordwestsyrien getötet wurde, bei Kämpfen gegen eine andere extremistische Gruppierung, die dort in dieser Region das Sagen hat, die Al-Qaida mal nahe stand. Also man merkt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Akteure, die gegeneinander auch eben mit Waffengewalt vorgehen, und die Leidtragenden sind ganz klar die Zivilisten.
Was ist denn deine Einschätzung, Anna? Wie lange wird es dauern, bis der Wiederaufbau in Syrien überhaupt ein Stückchen mal vorangeht dann?
Ja, das kann leider tatsächlich echt noch lange dauern. Also auch in dem Teil Syriens, die von Assad kontrolliert werden, ist längst noch nicht alles gut. Also auch dort braucht der Wiederaufbau Zeit und vor allem Geld. Die Wirtschaft in Syrien liegt durch den Bürgerkrieg am Boden, ist zusammengebrochen. Das kann eigentlich nur mit internationaler Hilfe gelingen. Aber das ist eben die große Frage. Will man einem Diktator helfen, der so brutal im Bürgerkrieg gegen das eigene Volk vorgegangen ist und vorgeht? Das ist die große Frage. Und solange die nicht geklärt ist, wird es den Menschen in Syrien auf jeden Fall weiter schlecht gehen.
Jetzt hast du uns viele Sachen erzählt, die wirklich schlimm klingen, die auch wenig Mut machen. Gibt es trotzdem irgendeinen Hoffnungsschimmer, also irgendwas, wo man sagt, das ist sowas Kleines, woran man sich festhalten kann, oder die Menschen in Syrien?
Ja, ich glaube, am Ende zählt einfach jeder einzelne Mensch, dem irgendwie geholfen werden konnte. Und tatsächlich gibt es eine kleine Geschichte. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einem halben Jahr ging das wirklich viral. Dieses Baby, was unter den Trümmern geboren wurde, also was wirklich mit der Nabelschnur noch mit seiner toten Mutter verbunden war und was sie dann rausgeholt haben. Und da konnten wir jetzt tatsächlich verfolgen, das Baby lebt nach wie vor. Es ist jetzt ein halbes Jahr alt und es wächst jetzt bei Onkel und Tante auf. Also immerhin ein klitzekleiner Hoffnungsschimmer inmitten von all dem Grauen.
Über die Lage in Syrien 6 Monate nach dem schweren Erdbeben haben wir gesprochen mit Anna Osius. Danke dir, Anna.
Deutschlandfunk Nova. Update.
19 Jahre Haft für Alexei Nawalny. Dieses Urteil ist heute Nachmittag gefallen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Er soll, so der Vorwurf, eine extremistische Organisation gegründet haben. Für Nawalny ist es das mittlerweile 5. Urteil, und auch dieses wird so bewertet, dass Putin dafür sorgen will, einen seiner größten Kritiker zum Schweigen zu bringen. Ganz geht der Plan nicht auf. Auch aus dem Straflager Melechowo, in dem Nawalny einsitzt, gelingt es ihm, seine Botschaften zu verbreiten. Trotzdem, ein wichtiger Anführer der Opposition in Russland fehlt eben, kann nicht so aktiv sein, wie er es in Freiheit wäre. Wir wollen deshalb wissen, was macht das mit der russischen Opposition? Und das kann euch Leslie Schübel von der Körperstiftung besser erklären. Hallo Frau Schübel.
Hallo Frau Meschkat.
Gibt es noch eine Opposition in Russland?
Naja, es gibt auf jeden Fall noch Menschen in Russland, die oppositionell eingestellt sind, aber es gibt keine geeinte Opposition mehr. Es gibt nicht mehr wirklich Möglichkeiten, diesen Protest öffentlich zu zeigen. Es gibt keinen politischen Oppositionsführer mehr auf freiem Fuß. Es gibt keine unabhängige Presse in Russland mehr, keine unabhängigen politischen Parteien, sowieso schon lange keine unabhängigen Gerichte mehr. Das heißt, ja, Oppositionelle in Russland haben momentan im Grunde die Wahl, Verhaftung und Festnahme, Verurteilung in Kauf zu nehmen, das Land zu verlassen oder ihre Füße relativ still zu halten, trotz dieses gewaltigen Unrechts, was sie sehen, was Russland in der Ukraine begeht, und sich mit sehr stillem Protest zufrieden zu geben.
Trotzdem, gibt es denn so eine Art oppositionelle Struktur, beziehungsweise wie versucht man sich zu organisieren?
Na, tatsächlich war die Organisation russischer Opposition auch vor der Vollinvasion schwierig. Also es war immer kompliziert, viele Strömungen da hinter einem Zweck zu vereinen. Was man jetzt sieht, sind eher kreative Maßnahmen und einzelne Maßnahmen. Also dass Leute sich teilweise einzeln hinstellen. Das sind dann kleine Plakate, teilweise sieht man leere Schilder, mit denen die Leute sich hinstellen, und meist halten die nicht länger als 5 Minuten durch, bis sie dann festgenommen werden. Mhm. Aber auch, also wirklich ganz kleine Sachen wie eine Ausgabe von Orwells 84 ins Schaufenster stellen in einem Laden oder Plakate über vermisste Haustiere aufhängen, die aussehen, als würde es um ein Hündchen gehen, und dann ist da aber ein kleiner Aufruf, für ein Treffen in irgendeinem Hinterhof, wo es gegen den Krieg geht. Also so ganz kleine Aktionen sind die, die immer wieder aufkommen und die auch weiterhin fortgetragen werden. Aber eine wirkliche Organisation und eine Struktur gibt es so nicht.
Das macht die Arbeit einer Opposition natürlich auch erheblich schwerer beziehungsweise fast unmöglich. Wenn es diese Opposition schafft, sich trotzdem irgendwie zu vernetzen, wahrscheinlich gelingt das ja in Teilen zumindest. Was ist denn dann das gemeinsame Ziel? Also geht es darum, Putin zu stürzen oder geht es um einen Demokratisierungsprozess? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ich glaube, das Problem ist, dass eben die Opposition sich in vielen Dingen nicht einig ist. Also dass es zum Beispiel wenig Aufarbeitung von diesem imperialen Narrativ Russlands gibt, auch in Teilen der Opposition. Andere setzen sich durchaus damit auseinander. Natürlich geht es darum, Putin der Macht zu entheben, da rauszunehmen, Demokratisierungsprozesse. Ich glaube, momentan sind die Menschen aber wirklich an einem Punkt, wo sie so weit davon weg sind, dass es allein schon Solidarität für die Ukraine zu zeigen, ein großes Risiko ist. Das heißt, diese großen Ziele, die sind natürlich da, die sind aber sehr, sehr weit weg. Also momentan setzen Leute ihren Arbeitsvertrag, ihren Studienplatz aufs Spiel, wenn sie sich die Fingernägel gelb und blau lackieren. Also ja, natürlich sind die Leute gegen Putin, aber das ist so weit weg und so unrealistisch, dass da viel passiert, dass es viel kleinere Aktionen sind und das im Grunde wichtig ist, einfach nur zu zeigen, dass es noch Menschen gibt, die gegen das sind, was passiert.
Was bedeutet denn dann das Urteil von heute gegen Nawalny für die Zukunft der Opposition?
Ehrlich gesagt, glaube ich, es war so klar, was dieses Urteil sein würde und ja, dass ich da so wenig tun würde, dass das jetzt keine große Überraschung ist. Im Grunde bedeutet es vielleicht weiterhin kein Hoffnungsschimmer. Es ist ja nur einer von mehreren großen Prozessen gegen Oppositionelle in den vergangenen Monaten, die auch immer stärker werden. Das heißt, man sieht auch durchaus eine Zunahme daran, dass Oppositionelle in solchen Prozessen zu wirklich langen Haftstrafen in Gefängnis oder Lagerhaft verurteilt werden. Das ist natürlich abschreckend und soll auch genau das sein. Man sieht dann diese Leute, die in diesen Käfigen in den Gerichtssälen stehen, die auch komplett ausgemergelt aussehen. Also die Zustände in russischen Gefängnissen sind entsetzlich. Und ja, also ich denke, es ist eher weiter abschreckend, aber keine große Überraschung, was da heute für Nawalny entschieden wurde.
Frau Schübel, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für Ihre Einschätzung. Leslie Schübel von der Körperstiftung über die Opposition in Russland. Dankeschön.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Mann in Ungarn ist durch eine Panne plötzlich richtig, richtig reich geworden. Er sollte für seine Arbeit eigentlich rund 92.500 Forint überwiesen bekommen. Das sind umgerechnet, so 238 Euro. Und bei der Überweisung ist aber ein Fehler passiert und plötzlich hatte der 92.500 Euro auf dem Konto. Ja, manchmal hat man Glück, ne? Ob er das Geld behalten darf und was wir eigentlich tun können, wenn uns solche Überweisungspannen passieren, das weiß Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Weger. Celine, das waren ja eigentlich mega gute Nachrichten für den Mann, oder nicht?
Ja, aber, Spoiler, das hat leider nicht so lange gehalten, denn er muss das Geld zurückgeben. Das Problem, er hat sich geweigert, er hat gelogen, dass er gar keinen Zugriff auf das Konto hat und er hat auch schon rund 15.000 Euro davon abgehoben. Ui. Und deswegen läuft jetzt eine Klage gegen ihn.
Gut, das ist natürlich auch nochmal ein besonderer Twist jetzt in dieser Geschichte. Heißt aber, wir merken uns, wenn wir Geld auf unserem Konto haben, das uns eigentlich gar nicht gehört, dann müssen wir es eigentlich zurückgeben.
Ja, genau. Also wenn sich jemand bei uns meldet und sagt, huch, das würde ich gern zurückhaben, dann sind wir rechtlich dazu verpflichtet, das auch zurückzugeben. Und bei Beamten ist es tatsächlich noch strenger. Die müssen ihr Gehalt auch selbstständig überprüfen, ob das alles so stimmt und von allein sagen, wenn sie mehr Gehalt bekommen haben als sonst.
Ja, schade, ne?
Ja, finde ich irgendwie auch. Ist schon eine heftige Story so. Aber wenn man die Beamten ausklammert, dann gibt es tatsächlich eine winzige Ausnahme. Und zwar, wenn du nichts Böses gemacht hast, das ist immer so der Grundsatz, und sich mindestens 3 Jahre lang niemand bei dir meldet und das Geld zurück will, dann gilt die sogenannte Verjährungsfrist. Und da kannst du dich dann drauf berufen und du dürftest das Geld dann rein theoretisch auch behalten. Aber generell kann man schon sagen, Geld besser nicht ausgeben, weil das mit großer Wahrscheinlichkeit jemand vermisst.
Ja, ganz ehrlich, ich würde auch ganz schnell ein schlechtes Gewissen bekommen und mir denken so, buh, ich glaube, das ist keine gute Idee.
Ja, same.
Aber jetzt mal angenommen, mir passiert passiert umgekehrt so eine Panne? Also bei Freunden kann ich ja dann einfach sagen, du, das sollten eigentlich 10 Euro sein, oben nicht 100, die du da von mir bekommen hast. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn ich die IBAN falsch eingebe und dann auf einmal ein Fremder 100 Euro mehr auf dem Konto hat, jemand, den ich gar nicht kenne, was mache ich dann?
Also vielleicht erstmal zur Beruhigung, ein Zahlendreher in der IBAN. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass das Geld sofort weg ist. Also es kann sein, dass es die IBAN dann gar nicht gibt und du deswegen eine Fehlermeldung bekommst. Unproblematisch wäre übrigens auch, wenn du nur den Empfängernamen falsch schreibst, weil die Banken nur auf IBAN und BIC gucken. Aber angenommen, du hast wirklich aus Versehen einen Patzer in der IBAN und die Überweisung, die geht auch raus, dann am besten an deine Bank wenden. Das sagt Stefanie Heise. Sie leitet den Bereich Verbraucherfinanzen bei der Verbraucherzentrale NRW.
Wenn das Geld erstmal auf dem fremden Konto angekommen ist, dann hat ihre Bank keinen Zugriff mehr auf den Betrag. So, man kann dann aber anfragen, ob die Bank sich erkundigen kann, wem dieses Konto gehört und quasi eine Rücküberweisung anfragen. Also ihre Bank kontaktiert dann die andere Bank und die andere Bank des falschen Empfängers muss sich dann an ihren Kunden wenden.
Sie sagt aber, es gibt keine Garantie, dass das dann auch funktioniert. Und dieser Rückholservice, der kann auch kosten, weil das für die Banken ja Aufwand ist. Deswegen, wenn du jetzt nur ein paar Euro falsch überwiesen hast, dann lohnt sich das eher nicht.
Ah, okay, dann ist vielleicht die Bearbeitungsgebühr genauso hoch oder noch höher, verstehe. Jetzt haben wir ja schon aus dem Beispiel aus Ungarn gelernt, auch Unternehmen machen Fehler. Was können wir denn eigentlich machen, wenn wir merken, Mist, da bei meinem Handyvertrag? Da wurde mir 3-mal mehr abgebucht als sonst. Kann ja auch passieren.
Da am besten zuerst an die Firma wenden, bei der du deinen Handyvertrag hast und mal versuchen, ob sich das vielleicht auch einfach so klären lässt. Wenn du da aber niemanden erreichst und dir das wirklich ganz komisch vorkommt, dann hast du auch die Möglichkeit, dir dein Geld zurückzuholen.
Dann können Sie bei einer Lastschrift, haben Sie nach der Abbuchung immer 8 Wochen Zeit, das Geld zurückzufordern. Das ist eine sogenannte Rücklastschrift. Also das kann man machen, wenn eben zum Beispiel ein falscher oder zu hoher oder ein ungerechtfertigter Betrag ist, kann man diese Lastschrift immer zurückgeben. Das ist einfacher als bei einer Überweisung.
Und dann gibt's quasi 2 Möglichkeiten. Also entweder du sagst deiner Bank Bescheid, dass die das Geld zurückholen, oder du versuchst das beim Online-Banking selber zurückzuholen. Da gibt's laut der Expertin wohl eine extra Funktion für.
Ich versuche das mal zusammenzufassen, Celine, was ich jetzt mitnehme. Ne? Also, wenn mir jemand über 90.000 Euro überweist, dann hoffe ich einfach, dass der sich vielleicht 3 Jahre lang überhaupt nicht meldet.
Ja.
Und wenn ich aber aus Versehen jemand Fremden 90.000 Euro überweise oder irgendein Lastschriftverfahren, das plötzlich bei mir einzieht, dann der Bank Bescheid geben und versuchen, das zu klären.
Ja, finde ich, hast du gut zusammengefasst, würde ich auch so machen.
Vielen Dank, dann habe ich gut aufgepasst. Ihr hoffentlich auch. Danke für die Infos, Celine.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Brasilien, da wurde über Jahre extrem viel Regenwald im Amazonas abgeholzt. Unter dem rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro, da sind riesige Flächen den Kettensägern zum Opfer gefallen. Inzwischen ist in Brasilien wieder der linksgerichtete Präsident Luiz Inácio Lula an der Macht. Um was das für den Amazonas und andere Wälder in Brasilien bedeutet, das klären wir jetzt mit Anne Preger aus dem Nova-Nachrichtenteam. Anne, wird inzwischen weniger Regenwald in Brasilien abgeholzt, kann man das so sagen?
Also ja, man kann dazu was sagen und im Amazonasgebiet offenbar ja. Da wurde im ersten Halbjahr fast nur halb so viel gerodet wie in der gleichen Zeit 2022, also noch unter dem vorherigen Präsidenten Bolsonaro.
Klingt ja erstmal nach einer guten Nachricht.
Ja, genau. Aber auch leider nein, denn wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit schaut und vergleicht, dann zeigt sich, dass im Vergleich zu dem, was vor dem Amtsantritt von Bolsonaro passiert ist, immer noch deutlich mehr abgeholzt wird jetzt gerade als bevor Bolsonaro an die Macht gekommen ist. Bolsonaro, das war ja der Präsident, der Leuten, die im großen Stil Landwirtschaft betreiben oder Gold schürfen, ziemlich freie Hand gelassen hat, wie viel Wald sie absägen oder abbrennen.
Also da ist noch Luft nach oben beim Regenwaldschutz.
Jetzt gerade, genau. Und da kommt auch parallel gerade noch eine andere schlechte Nachricht aus anderen Regionen des Landes. Es gibt ja in Brasilien nicht nur artenreiche Wälder im Amazonasbecken, sondern auch noch anderswo, zum Beispiel in den Feuchtsavannen südlich des Amazonas in der Cerrado. Und in diesen Cerrado-Savannen, da wird seit Jahresbeginn, also seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Lula, im Vergleich zum letzten Jahr deutlich mehr abgeholzt. Das haben Auswertungen ergeben von Satellitendaten, denn man kann mit Satelliten aus dem All erfassen, wo Wald verloren geht.
Aber der neue Präsident Lula hat ja bei seinem Amtsantritt versprochen, dass er gegen illegale Rodung eben kämpfen will. Kann man was dazu sagen? Also wie ernst ist es ihm dann damit?
Also beim Amazonas-Regenwald, da hat Lula inzwischen schon einen Aktionsplan zum Schutz präsentiert. Das ist ihm offensichtlich schon sehr ernst. Also er will da illegal genutzte Flächen beschlagnahmen und neue Schutzgebiete ausweisen. Und mittelfristig ist sein Ziel, die Abholzung dort bis 2030 komplett zu stoppen. Und der Präsident will zum Beispiel auch verhindern, dass der Schutz der atlantischen Regenwälder, also es sind andere Gebiete im Südosten des Landes, dass der verwässert wird. Da gab es nämlich Pläne vom brasilianischen Nationalkongress. Aber bei der Cerrado, dieser Feuchtsavanne, da ist die rechtliche Situation anders. Die Bäume in der Cerrado-Savanne, sie sind quasi nicht so gut geschützt wie die im Amazonasbecken. Im Amazonasbecken ist es so, dass Landbesitzer offiziell rechtlich nur auf 20% ihres eigenen Landes Bäume abholzen dürfen oder Vegetation abbrennen. In der Cerrado sieht es ganz anders aus, da ist es umgekehrt. Das heißt, dort ist es im Zweifel nach geltendem brasilianischen Recht total legal, so viele Bäume platt zu machen und dann da eben stattdessen Soja anzubauen in großem Umfang als Futter für Rinder.
Gibt es denn Pläne in Brasilien, auch diese Feuchtsavannen besser zu schützen?
Dafür setzen sich natürlich Naturschützerinnen und Naturschützer ein und auch die Europäische Union hatte vor kurzem da noch einen besseren Schutz der Wälder im Land gefordert bei Verhandlungen mit Brasilien für ein Handelsabkommen, woraufhin der brasilianische Präsident Lula doch eher sauer reagiert hat, wobei er sich eben sonst durchaus sehr gerne als Regenwaldschützer präsentiert. Zum Beispiel auch nächste Woche hat er dazu wieder Gelegenheit, da treffen sich nämlich in Brasilien an der Mündung des Amazonas in der Stadt Belém Vertreterinnen und Vertreter von 8 südamerikanischen Ländern, die nämlich einen Teil des Amazonas-Regenwalds auf ihrem Staatsgebiet haben. Und im Vorfeld hat der brasilianische Präsident schon gesagt, dass die Welt helfen muss, den Amazonas-Regenwald zu erhalten und besser zu entwickeln.
In Brasilien geht zwar weniger Regenwald im Amazonas verloren, dafür nimmt aber die Abholzung in anderen Gegenden im Land zu. Infos dazu für euch von Anne Preger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Wesen von Urban Legends oder Mysterien ist ja, dass die sich irgendwie ewig halten. Ne? Und wenn gerade Sommerloch ist oder irgendwas anderes, dann kann man zum Beispiel wieder den Bigfoot rauskramen oder Aliens oder das Monster von Loch Ness. Kosename, liebevoll, Nessie. Ist ja angeblich schon zigfach gesehen worden. Ganz, 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 ganz sicher hat man Nessie gesehen. Diesen Monat, das können wir auch festhalten, sind wieder Forschende unterwegs zum Loch Ness, um mit so einer ganz großen Suchaktion Nessie wirklich zu finden. Ja, ja. Wie erfolgreich das Projekt werden könnte, unser Nova-Reporter Jan Dahlmann hat da eine Vermutung.
Machen wir einen Ausflug in die wunderschönen schottischen Highlands. Das Gebiet der Gebirge, Moore und Seen wie Loch Ness, also in die Heimat von Ungeheuer Nessie. Bis zu 20 Meter lang soll das Monster sein und seit Hunderten von Jahren treibt es der Legende nach sein Unwesen in dem See. Immer wieder berichten Menschen, sie hätten Nessie entdeckt. Also, vielleicht gibt es das Monster ja echt. Tobias Möser kennt sich aus mit dem Mythos vom Loch Ness Monster.
Ich bin Biologe und Redakteur der Webseite des Netzwerkes für Kryptozoologie. Wir haben uns als Aufgabe gesetzt, die Kryptozoologie in Deutschland zu kanalisieren und zu organisieren.
Kryptozoologie, so heißt die Lehre von unentdeckten oder unbekannten Tieren. Immer wieder muss sich Tobias Möser also auch mit solchen Mythen wie dem Loch Ness Monster beschäftigen.
Wir Menschen sind ja eigentlich immer an Sachen interessiert, die sich nicht ganz rational erklären lassen. Es ist immer so dieses, es könnte ja sein, dass und vielleicht ist die Welt doch nicht so rational, wie wir das im Moment lernen. Und ja, es ist natürlich klasse, wenn man irgendwo die Möglichkeit sieht, einen Drachen in einem See zu finden.
Sollte es das Monster geben, dann könnten wir das bald wissen. Denn ExpertInnen und Freiwillige planen eine große Suchaktion. Ab Ende August suchen sie mit Drohnen und Unterwassermikrofonen nach Nessie. Mit den Drohnen machen sie Wärmebilder mit Infrarotkameras und mit den Unterwassermikros nehmen sie Geräusche unter Wasser auf. So aufwendig wurde seit den 70ern nicht mehr nach dem Monster gesucht. Bisher waren alle Forschungen erfolglos. Nicht völlig überraschend.
Die Wahrscheinlichkeit des Monsters von Loch Ness als noch nicht entdecktes Großtier geht gegen null.
Aber wieso hält sich dann der Mythos von Loch Ness? Ist da denn gar nichts dran?
Also Das Monster von Loch Ness ist eigentlich tatsächlich eine Erfindung eines Journalisten namens Alex Campbell, der in den 20er und 30er Jahren für den Inverness-Kurier gearbeitet hat. 1930 hat er bei dieser Zeitung tatsächlich einen Sichtungsbericht geschrieben.
Und der erste Bericht war ziemlich erfolglos, also hat er noch einen geschrieben. Dann sind die ersten drauf angesprungen, die BBC hat darüber berichtet und dann gab es auch schon die ersten Zeugenberichte von Leuten, die das Monster auch gesehen haben wollen.
Das Monster war zunächst 1,80 lang, hoppelte mit springenden Bewegungen quer über die Straße. Ganz klar, das waren ein oder zwei Otter. Nur dadurch, dass man vorher von dem Monster gehört hatte, wurde ein Monster draus. Dieser Zeuge wurde dann mehrmals interviewt und mit jedem Interview wurde das Monster etwas größer. Am Ende war es dann nicht mehr 1,80, sondern 6 Meter lang und trug auch ein Schaf im Maul und so weiter.
Und so hat sich der Mythos bis heute gehalten. Immer wieder glauben TouristInnen, das Monster auch gesehen zu haben. Und so sind Forschende immer wieder an den See gefahren, haben mit U-Booten oder DNA-Proben nach Spuren gesucht und jetzt eben wieder. Dabei wissen sie ja jetzt schon, dass sie wahrscheinlich nichts Außergewöhnliches finden werden. Tobias Möser kann sich vorstellen, dass die Suche einen anderen Grund hat.
In England ist zurzeit Ferienzeit, das heißt, es wird eine Menge Touristen geben, die jetzt auf Loch Ness aufmerksam werden und sich möglicherweise entscheiden, ja, dann fahren wir mal an die schottische Ostküste.
Ganz so unwahrscheinlich scheint die Erklärung nicht. Immerhin wird die Suche von dem Loch Ness Center mitorganisiert, also dem Museum über den See und das Ungeheuer. Das hat gerade nach großer Renovierung im Frühling neu eröffnet und freut sich bestimmt über ein paar TouristInnen. Denn eins ist klar, Nessie zieht Menschen aus aller Welt in die Gegend.
Ich habe in Inverness in nahezu jedem Tourismusladen irgendwelche Stofftiere mit dem Monster gesehen, T-Shirts, wo aufgedruckt hat, ich war da, ich habe das Monster gesehen oder ich habe es nicht gesehen.
Dazu gibt's Bus- und Bootstouren zum Loch. Die Region profitiert also ziemlich von der Legende um das Monster. Und da ist so eine große Suchaktion natürlich eine gute Möglichkeit zu zeigen, naja, vielleicht ist es ja doch da, das Monster. Und die schottischen Highlands sind ja auch immer einen Trip wert. Ganz egal, ob mit oder ohne Seeungeheuer.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.